Ja, da bin ich wieder, zweiter Teil. Ich habe überlegt, worüber kann ich predigen? Corona wird sich anbieten, ne? Und da habt ihr ja sicher schon vieles gehört drüber. Sicher gibt es noch andere Themen. Ich habe einfach mal gedacht, ich bleibe so in der Richtung, in der ich schon war und spreche über Flüchtlingsarbeit und speziell über die Frage der Kultur und wie man kulturelle Barrieren, also Hindernisse zwischen den verschiedenen Kulturen überwinden kann, wie man sich besser verstehen kann. Das begann in der Gemeinde Jesu schon von vornherein. Wir erinnern uns, Pfingsten, die Jünger waren alle zusammengeblieben, sie hatten gebetet, wartet auf die Verheißung, wartet auf den Heiligen Geist, der kommen soll. Und dann kam er, und das war richtig laut, die Leute kamen von überall her. Und wir lesen in Apostelgeschichte 2, 5 und 6, damals lebten in Jerusalem gottesfürchtige Juden aus vielen verschiedenen Ländern. Als sie das Brausen hörten, liefen sie herbei. Bestürzt hörte jeder von ihnen die Versammelten in seiner eigenen Sprache reden. Also Gott hilft uns, durch den Heiligen Geist in anderen Sprachen zu reden. Und zwar waren das hier Sprachen, die verständlich waren, so wie Arabisch, Griechisch oder ich weiß nicht, was noch für andere Sprachen sonst da waren. Ein echtes Sprachwunder, ein Kommunikationswunder. Jesus ist der Überwinder von Barrieren. Sei es die Barriere des Todes, Jesus hat überwunden. Sei es die Barriere der Sünde, die Welt kaputt gemacht. Jesus hat überwunden. Sei es die Barrieren, die zwischen uns sind. Jesus macht uns sprachfähig. Wir können reden miteinander. Wichtig ist aber, dass wir sprechen. Und das verlangt manchmal Mut und Initiative. Meine Erfahrung ist, wenn ich mit Menschen spreche, dass mir Gott dann einfach in dem Moment auch Worte gibt. Und die rechte Art, auf den anderen einzugehen. Das weiß man ja vorher gar nicht, wie er so jetzt gerade so dabei ist. Und wenn man sie auch nicht kennt, was ist das für einer? Will er überhaupt sprechen? Aber oft ergibt sich beim Reden miteinander, was man reden kann. Und gelegentlich, bei Deutschen, kann ich dann auch was von Jesus einflechten. Wenn ich mit meinen Leuten rede, mehr aus orientalischem Hintergrund, kann ich eigentlich immer über Gott auch reden. Das passt immer. Gott ist überall mit dabei und man kann auch immer über Gott reden. Begrüßung hat mit Gott zu tun, viele Worte beim Miteinander haben mit Gott zu tun, Abschied, Rodder Hafes, hat auch mit Gott zu tun und Gott ist immer mit dabei. So, da möchte ich Mut machen, zumal wenn wir mit dem Gepäck oder mit der Ausrüstung von Jesus kommen, der Liebe und der Wertschätzung. Liebe und Wertschätzung, dann können wir eigentlich mit jedem sprechen. Und da ist große Offenheit, viel mehr manchmal, als wir denken. Vielleicht ist da äußerlich, oh, soll ich nicht, ist eine gewisse Abweisung. Aber das Herz sehnt sich nach menschlicher Begegnung. Ein weiterer Vers dazu hatten wir auch schon mal. Eingangs, seid nicht selbstsüchtig, strebt nicht danach, einen guten Eindruck auf andere zu machen, sondern seid bescheiden und achtet die anderen höher als euch selbst. Denkt nicht nur an eure eigenen Angelegenheiten, sondern interessiert euch auch für die anderen und für das, was sie tun. Diese Selbstlosigkeit, dies von sich selber wegschauen können auf den anderen, ist das, was Jesus in uns wirken kann, was er hervorbringen kann. So können wir lernen, den anderen zu dienen. Ich habe mal einen afghanischen Mann bei uns im Willkommenscafé kennengelernt. Ich weiß nicht, habt ihr das in Uetersen auch? Willkommenscafé von der Stadt, von der Kirche, habt ihr, ne? Ja, das haben viele Städte gemacht, einfach zum Willkommen heißen, zur Integration, zur Hilfe bei den vielen Dingen, die es ja auch braucht, um hier in Deutschland Fuß zu fassen. Und da war ich also bei uns und habe einen afghanischen Mann kennengelernt, so etwas über 70, fleißig bemüht, sein Deutsch zu lernen. Jede Woche, montags und mittwochs ist bei uns offen, ist er hingegangen und hat Deutsch gesprochen, hat dort Deutsche getroffen. Und wir lernten uns kennen. Ich sagte, kann ich mal vorbeikommen, dich besuchen und so. Er meinte, oh ja, das wäre schön. Ich war bei ihm und na, wie es so die Art ist, auf dem Tisch stand also das typische Gebäck und knapper Sachen. Es gab den Chai, den Tee, sehr lecker. Und dann fragte ich ihn, na, war schon mal ein Deutscher hier, so aus dem Willkommenscafé? Er sagte, nee, leider nein. 4 Jahre bin ich hier, noch nie hat mich einer besucht. Da dachte ich mir, es wird aber jetzt Zeit, dass ich mal hier auflaufe. Ich habe ihn dann noch 1-2 Mal besucht, ihm ein neues Testament hinterlassen. Es gibt also ein neues Testament, das ist Deutsch-Farsi, ja, super zum Deutschlernen. Du liest den Text auf Deutsch und dann hast du vielleicht nicht verstanden, guckst du nochmal nach auf Farsi. Gibt es auch auf Arabisch und in allen möglichen Sprachen. Ja, wir kennen vielleicht den Begriff theologische Brille. Heute präge ich mal den Begriff der kulturellen Brille. Den haben wir nämlich auch. Wir haben aufgrund unserer Geschichte, unserer Herkunft, unseres Aufwachsens, haben wir eine kulturelle Perspektive auf die Dinge, mit denen wir zu tun haben. Das ist auch ganz normal. Und mit dieser Brille sehen wir einige Dinge scharf beim anderen, sozusagen Fernglas scharf eingestellt, und manchmal sind es die vermeintlichen Sachen, die uns stören. Die sind dann groß. Und leider andere Sachen, die sehr wertvoll sind, sind irgendwie unscharf für uns mit unserer Brille. Und dann können natürlich Missverständnisse entstehen. Dann können sich Barrieren aufbauen zwischen uns. Dann habe ich vielleicht Angst. Dann denke ich, oh, was will der andere? Der will nichts Gutes. Aber eigentlich haben wir uns nur missverstanden. Nun, ich möchte helfen, ein wenig Barrieren abzubauen und zu sensibilisieren für unsere unterschiedlichen Kulturen. Deutsche Kultur wohl im Wesentlichen, beziehungsweise Kulturen der Neubürger, so sage ich mal. Und die Sensibilisierung kann natürlich in der Kürze der Zeit nur in einfacher Form geschehen. Und deshalb habe ich mal das Modell der Heiß- und der Kaltkultur gewählt. Was ist das? Kaltkultur umfasst im Wesentlichen die westliche Welt, die Heißkultur den Rest der Welt. Das sind einfache Unterteilungen, das mag ich immer. Aber ihr werdet sehen, das ist gar nicht schlecht. Die Unterscheidung hat mit Klima zu tun, aber nicht nur, auch mit Land- und Stadtbevölkerung. Und natürlich gibt es Unterschiede, wenn wir es uns Europa nehmen. Schweden ist nicht Italien. Das wissen wir spätestens seit der Corona-Krise. Und einzelne Menschen sind auch nochmal völlig unterschiedlich. Aber im Großen und Ganzen ist diese Einteilung recht hilfreich und treffend. Nun, was kennzeichnet diese Kulturen? Sie haben unterschiedliche Werte und daraus resultierend unterschiedliche Verhaltensweisen. In der Heißkultur ist der oberste Wert die Beziehung. Ihr könnt fragen, wen ihr wollt, was ist für dich das Wichtigste? Nun, wenn er Christ ist, ne, oder religiös, sagt er Gott natürlich. Und dann gleich danach die Familie. Die Familie. Könnt ihr checken, mit wem telefonieren sie am meisten? Mal gucken, WhatsApp, die Adressen, ist die Familie. Ja, unsere Leute, die bei uns wohnten, geschlagene 2 bis 3 Stunden jeden Tag mit der Familie telefonieren. Meistens wurden sie angerufen, ne? Irgendwann wurde es ihnen auch ein bisschen viel, also bei der Arbeit, überall kam der Anruf. Kontakt mit der Familie, weil die Familie so wichtig ist. Also Beziehung. In der Kaltkultur sind hohe Werte Leistung und Effektivität. Ich sage nicht, dass das die obersten Werte sind, ich sage nicht, dass es die einzigsten Werte sind, aber es sind wichtige Werte, die doch unser Denken und Verhalten sehr bestimmen. Leistung und Effektivität. Daraus resultieren natürlich in der Praxis große Unterschiede und wir wollen uns einige Bereiche etwas genauer anschauen. Zuerst mal die Kommunikation, miteinander reden. Ist das direkt, das wäre dann mehr Kaltkultur, oder indirekt vorsichtig, Heißkultur? In der Heißkultur ist das Reden nicht nur Informationsaustausch. sondern es ist zuerst da, um Beziehung zu schaffen, um sich kennenzulernen, um eine gute Atmosphäre zu schaffen, also eher indirekt. So kann denn ein Einkaufsgespräch auch etwas länger dauern. Wie viele Male in Afrika ging es darum, etwas zu kaufen, und der erste Preis war ungefähr 10-mal so hoch wie der marktübliche Preis. Also was mache ich? Ich sage mal einen ganz niedrigen Preis, damit wir uns so ein bisschen zumindest annähern können. Dann gehe ich mal weg und so, oder tut zumindest so, fällt der Preis gleich dramatisch, dann komme ich wieder. Kann natürlich für uns sehr anstrengend sein, ist auch durchaus zeitintensiv, aber ist Bestandteil von Kommunikation, von Beziehung, von Miteinander. Man lacht, man macht Witze und gehört zu dem Rahmen, in dem es stattfindet. In Deutschland geht alles zügiger. Ich habe eine Zeit lang mit einem jungen Iraner studiert, die Bibel studiert, namens Nixat. Und wie es so üblich ist, ne, ich will was trinken, ich biete ihm an, möchtest du auch ein Glas Cola, Nixat? Er sagt, nein, möchte ich nicht. Ich dachte, es ist warm, ich trinke jetzt gleich prickelnde Cola, er will nicht. Ist er am Fasten oder mag er Cola nicht? Okay. So ging das so 2-3 Treffen, ne? Er hat immer abgelehnt. Ich dachte, das ist aber komisch. Und dann habe ich doch, ich lese immer so Bücher nebenbei, festgestellt, du musst 3-mal fragen. Tja, 3-mal fragen. Also habe ich 3-mal gefragt. Nix sagt, möchtest du Cola? Nein, danke. So eingefüllt, so es prickelte. So. Nix sagt, möchtest du nicht doch Cola? Nein, danke. Nix sagt, du möchtest doch bestimmt Cola. Ja, bitte, ja, bitte. 3-mal fragen. Da haben wir uns dann später einen Spaß draus gemacht, immer so über diese kleinen kulturellen Unterschiede. Und in seinem Verständnis, na, man muss das auch verstehen, hätte es gierig und unhöflich geklungen, wenn er sofort Ja gesagt hätte. Gierig und unhöflich. Und ich habe ja nur einmal angeboten. Übersetzt für ihn bedeutete das, dass ich eigentlich gar nicht wirklich meine Cola mit ihm teilen wollte. Und da hatte er ja recht abzulehnen. Also ich hätte ja normalerweise 3-mal anbieten müssen und dann wäre das eine runde Sache gewesen. Ja, Respekt und Höflichkeit sind wichtig und so ist man vorsichtig und deutet Dinge oft nur an. Die Perser, die nennen das Tarof. Und ihr könnt einen Perser immer an der Tür erkennen. Ihr geht beide auf die Tür zu und er wird stehen bleiben und so machen. Tarof. Höflichkeit, ne? Habe ich hier Perser unter mir? Okay. Also, Tarof. Wir machen immer unseren Spaß so mit einem Stich, grundsätzlich in der Schlange an der Tür, immer so Verbeugung, bevor man geht und so, und dann immer wer zuerst durchgeht. So ist Kultur also unterschiedlich. Es ist aber eine feine Kultur und wenn man sie kennenlernt und das versucht auch mit dem Herzen irgendwie selber so ein bisschen zu übernehmen, dann ist das eine tolle Sache, ganz wertvoll. In der Kaltkultur sind wir nun eher direkt. Auf eine Frage gibt es eine klare Antwort. Und dabei denken wir an eine Informationsweitergabe. Es ist sachlich und nicht persönlich oder verletzend gemeint, in keinster Weise. Wenn ich fragen würde, wie habe ich meine Arbeit gemacht, könnte die Antwort kommen, durchaus, jo, also das war jetzt noch nicht so berühmt. Ne? Du musst schon hier noch was besser machen und da was besser und das müsste sich auch noch verändern. Sachliche Ansage auf meine Frage. Das würde in einer Heißkultur ganz anders laufen als in der Kaltkultur. An diese Direktheit muss man sich gewöhnen, ne? Wenn man aus einer anderen Kultur kommt. Aber es ist durchaus positiv gemeint. Es will helfen, es will lehren, die Sachen besser zu machen. Ja, und wir denken an Leistung und Effektivität. Ein zweiter Bereich ist Individualismus oder Gruppe. In der Kaltkultur sind Selbstständigkeit, selber machen und Individualität, also ich, ja, was plane ich, was will ich machen, sind ganz hohe Werte. Zum Beispiel würden wir sagen, das ist mein Recht. Das ist für Deutsche wichtig. Im Autofahren. Mein Recht. Da will einer rein, aber nein, ich bin hier auf der Straße, ne, dann fahre ich. Ich will nicht jemand reinlassen, nur weil er da steht oder so. Ne. ganz anders. Fahrt mal in Afrika, voll andere Nummer. Kommt ständig einer rein, zumal wenn sein Auto größer ist. Also leg dich nicht mit dem LKW an. Es kann sehr unschön für dich ausgehen, ganz egal aus welcher Richtung er kommt. Du bist klein, du gehst mal besser an die Seite. Und winken und so, ne? Lange Schlange, du kommst nie rein, dann winkt er mal Hallo und so. Und dann kannst du dich mit einbringen. Wahrscheinlich habt ihr diesen Unterschied beim Autofahren auch schon festgestellt. Genau. Also Individualität. Heißkultur ist ganz anders. Das Stichwort wäre, du gehörst dazu. Du gehörst dazu. Du gehörst zur Familie, du gehörst zur Sippe, du gehörst zur Nation, zur Sprache, zur Religion. Du gehörst dazu. Alles wird geteilt. Nahrung, Geld, Privatleben, naja, fast alles wird geteilt. Also man lebt miteinander. Und ich habe einfach mal einen Bibelvers dazu genommen. Alle Gläubigen kamen regelmäßig zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Vergleicht mal Kalt- und Heißkultur. Heißkultur, selten geht jemand seinen eigenen Weg. Mach deiner Familie keine Schande. Du würdest immer versuchen, dich abzustimmen mit deiner Familie und nicht einfach dein eigenes Ding machen, nur weil du das gerade gut findest. Was sagt der Vater? Was sagt das Familienoberhaupt? Kann auch jemand anders sein. Man redet miteinander. Ein Beispiel aus Senegal. Da habe ich ja lange gearbeitet und ich habe in einer Bibelgruppe eine Frage gestellt. Ich habe einen Text gelesen und so, ein bisschen erklärt, dann habe ich eine Frage gestellt. Und es kam keine Antwort. Ich bin doch eher geduldig und so habe ich gewartet. Aber irgendwann, immer noch keine Antwort, habe ich die Frage nochmal gestellt. Vielleicht hatten sie nicht gut verstanden. Und endlich kam eine Antwort. Vorsichtig. Warum hat es so lange gedauert? Es wurde ohne Worte zuerst mal geschaut und sondiert, wer gibt die Antwort? Das war gar nicht klar. Die mussten erst mal schauen, wir waren noch nicht so vertraut miteinander, dass wahrscheinlich der Älteste aus der Truppe die Antwort gibt. Also eine Frage von Respekt, von Standing in dieser Gruppe. Und dann musste die Antwort ja so sein, dass alle sich damit auch so einigermaßen identifizieren konnte. Fast so eine Art stellvertretende Antwort für die Gruppe. All diese vielen komplizierten Gedanken waren mir natürlich gar nicht bewusst, als ich diese Frage stellte. Das habe ich erst so im Laufe der Zeit mir so angeguckt und durchdacht und kennengelernt. Und ihr merkt, dass also eine Menge geschieht so mit Kultur, was wir gar nicht merken. Ne? Und dass es wichtig ist, dass wir da einfach ein bisschen drüber nachdenken und das besser kennenlernen, damit wir nicht so viele Missverständnisse haben und nicht so viele Probleme, die man eigentlich vermeiden könnte, wenn man sich besser kennen würde. So in einer Diskussion, wenn ihr miteinander redet, bitte gebt den anderen Zeit. So als Deutsche, ne? Sage ich mal. Weil sie würden möglicherweise in der Diskussion untergehen, wenn sie all diese vielen Fragen erst noch miteinander regeln müssen, innerlich und so. Aber wenn einer spricht, dann ist es umso wichtiger und er spricht durchaus öfter auch für die Gruppe. Ein weiterer Bereich, ausgeschlossen und eingeschlossen. Beispiel, wieder in Senegal, das war so Anfang der 90er Jahre, wir gehen an den Strand und zu der Zeit war noch menschenleer. Keiner da, herrlich, so ruhig, entspannt am Strand, wenn es nicht zu heiß ist. Ne? Und dann kommt ein Senegalese, kommt doch einer. Und wo setzt er sich hin an diesem menschenleeren Strand? Was meint ihr? Er setzt sich direkt neben uns. Und wir so, oh, kann man denn nicht mal am Montag seine Uhr haben? Oh. Ja. Das ist so nicht gedacht in der Heißkultur. Wir machen alles zusammen. Alles wird geteilt. Wir machen die Dinge miteinander. Essen wird geteilt. Gemeinsame Aktivitäten, Autofahren, Finanzen. Der gemeinsame Ausflug. Nicht jeder isst sein eigenes Essen, sondern wir teilen das Essen. Einer hat etwas nicht mitgebracht oder vergessen. Macht gar nichts. Die anderen haben genug, Die haben mitgebracht, wir teilen das untereinander. So muss sich keiner schämen, es ist für keinen peinlich. Eine große Familie. Und ich werde da ständig immer an die Gemeinde erinnert, wenn ich so die Praxis der Heilskultur sehe. Die Armut oder Vergesslichkeit des Einzelnen wird zugedeckt durch die Gemeinschaft. Im Westen haben wir das Problem der Einsamkeit. Das ist in der Heilskultur praktisch nicht existent. In der Heilskultur bist du immer zusammen. Ältere Leute gehen nicht ins Seniorenwohnheim, sie bleiben in der Familie. Wir leben miteinander, wir kümmern uns umeinander, keiner fühlt sich einsam. Der ältere Mensch übernimmt sogar eine Sonderstellung mit seiner Weisheit. Weiße Haare, Bart und so, das kommt gut. Du hast eine besondere Position, du hast Erfahrung gesammelt, du bist das Haupt der Familie. Ich glaube, wir haben manches zu lernen. Ein weiterer Bereich, Gastfreundschaft, offensichtlich eine Stärke der Heilskultur. Man kann einen Besuch ohne Anmeldung machen und wenn es nötig ist, sogar übernachten. Ausprobiert in Afrika auch. Man muss sich ja dann mit den Gegebenheiten Vorlieb nehmen, aber es ist machbar. Ne? Und wenn man denn da ist, dann geben sie sich alle Mühe. Richtig, dann wird gekocht. Es gibt so einen kleinen Clip, Videoclip, das ist ein bisschen jetzt humorvoll vielleicht überspitzt, aber Einladung bei den Deutschen zuerst zum Essen und dann ist alles ganz genau so getaktet. Ne? So. Die Gastgeber in dem Fall haben sogar die Würstchen abgezählt und so, nicht so viel machen und so. Und dann gibt es also die Einladung bei der iranischen Familie in dem Fall. Und da werden Massen aufgetischt. Ne? Allein der Reistopf ist so groß. Könnten noch 10 andere kommen. Und dann, was weiß ich, die Soße dazu reichlich und Kräuter, Teller und Nachtisch, riesige Mengen an Obst und sonst was. Gastfreundschaft, ne? Es ist einfach ein ganz hoher Wert in der Heißkultur und das lebt man. Man macht Schulden notfalls, man geht zum Nachbarn und gib mir noch was, weil ich kriege Gäste und so. In der Kaltkultur ist es ja so, dass wir einen Termin machen für den Besuch, weil wir gut organisiert sind. Und wenn mit Termin der Besuch stattfindet, dann sind die Deutschen sehr gute Gastgeber und geben sich auch ganz viel Mühe, es ist richtig gut. Aber ihr merkt, ständig spielt dies rein, diese anderen Werte und dieses andere Denken, ne? Spielt in alle Bereiche rein. Ich kann hier ja auch nur einen Auszug geben, aber es ist kapital wichtig. Übrigens, 1. Timotheus 3,2 ist Gastfreundschaft ein Merkmal für geistliche Leiter. Ganz toller Vers nur am Rande. Zeit. Wie gehen wir mit Zeit um? Es ist eine Frage der Prioritäten. Denken wir zurück an die höchsten Werte. Denn ergibt sich vieles. Die Kaltkultur ist sehr getaktet. Ja, normalerweise habe ich eine Uhr da irgendwo oben. Habe ich jetzt nicht. Also ihr müsst mit der vielleicht längeren Predigt Vorlieb nehmen. Alles ist getaktet. Ne? Es fängt genau pünktlich an. Habt ihr gesehen? Da lief eine Uhr. 10 Uhr, tack, geht's los. Ihr müsst mal in unsere Gemeinde kommen. Um 10 bin ich froh, wenn schon mal so viele Leute sind, dass man wirklich beginnen kann. Also irgendwann fangen wir dann natürlich an und dann kommen die Leute noch während des Gottesdienstes, so langsam füllt sich das auf. So unterschiedlich sind wir. Und frag mich nicht nach Afrika. Krasse Sache. Also selbst für mich, als ich schon lange da war, ne, das war richtig heftig. Hochzeit oder so, ne? Braut kommt 2 Stunden später, die ersten Leute gehen schon wieder und so. Ne? Also echt, Zeit ist eine Nummer. Ja, und die Kaltkultur ist effektiv. Wir planen lange voraus, wir halten Verpflichtungen ein. Und das ist ganz positiv. Ne? Ich sage das wirklich positiv. Wir sind die Leute hier, die Mercedes bauen. BMW, Opel, Volkswagen. Wir haben 2 bis 3 Millionen Flüchtlinge aufgenommen in den letzten 5 Jahren und versorgen sie nach deutschem Standard. Ne? Das hat was. Das kann man machen, wenn man eben sehr gut organisiert ist und alles sehr getaktet ist, aber es hat auch Konsequenzen auf der Ebene der Beziehung. Das muss man einfach so sehen. Heilskultur, Zeit wird für Beziehung eingesetzt. Für Gott, meine Afrikaner, der hatte den Eindruck, er muss beten und dann hat er die ganze Nacht gebetet. Die ganze Nacht. Und morgens musste, keine Ahnung, war ein Arzt, ne? Morgen musste er dann zur Arbeit gehen und war ein bisschen müde, aber egal, Gott hat ihm gezeigt, er muss beten, also betet er. Eine ganze Nacht durch. Und natürlich miteinander auch ganz viel Zeit. Ein Besuch, da habe ich jetzt nicht einen Besuch vormittags, einen um 13 Uhr, einen um 16 Uhr, sondern wir fangen mal vormittags an und das Essen, was geplant war, naja, kommt ein bisschen später und hinterher gehen wir noch spazieren und dann, keine Ahnung, dann kommen noch andere dazu und wir bleiben sozusagen im Haus. Also es wird von vornherein Zeit eingerechnet, ja, und wir sind nicht in Stress, wir sind entspannt miteinander, weil nicht so viele Termine da sind. Vielleicht sind wir nicht ganz so effektiv. Kann sein, aber Beziehungen sind ganz oben. Die Leute sind lockerer und spontaner deshalb. Es wird nicht so langfristig geplant. Was wird morgen sein? Schauen wir mal. Das ergibt sich dann. Der Tag beginnt, was machen wir jetzt? Ist immer noch ein herrliches Gefühl, ne? Also wenn du deinen Kalender mal beiseite legen kannst, mit den vielen Terminen, einfach sagen kannst, boah, es ist wie weiß gewaschen dieser Tag, was mache ich denn jetzt überhaupt? Die Sonne scheint, okay. Ist ein anderes Leben, ne? Und ich denke mal, wir können einiges an Gesundung, an Heilung erleben, hier als Kaltkulturleute, wenn wir das mal so einfach so machen würden, wie in den Ferien ja eigentlich auch. Das tut uns gut, wenn wir Ferien machen. Kein Druck, keine Termine, keine Leistung, entspannt sein. Wenn man das ein bisschen in das normale Leben transportieren könnte, dann würden wir uns vielleicht nicht so sehr in so einem Rad fühlen, wo wir produzieren müssen. Ich habe einen, der fängt morgen an zu arbeiten wieder, der leidet da immens drunter. 20 Termine und bei allen muss er den Strom abstellen. Das ist sein furchtbarer Job. 20 Termine, den muss er durchtakten, das muss er schaffen. Und da leidet er. Ja, so ist das mit unseren Kulturen. Also, das Leben ist herrlich entspannt, aber zum Beispiel Pünktlichkeit ist vielleicht nicht immer ganz so, klappt nicht immer so gut. Das liegt nun vielleicht auch gerade bei Landbevölkerung daran, dass eben die Uhr überhaupt keine Rolle spielt, wann ich da auf mein Feld gehe, ne? Völlig egal. Sonne ist aufgegangen, gehe ich so aufs Feld. In der Stadt ist das natürlich anders. Teheran und so, ne? Da wird auch Leistung verlangt. Aber dann kommt hinzu, hier in Deutschland, für Flüchtlinge ist unheimlich Druck im Kessel. Dann wird das klappen mit dem Deutschkurs, mit der Prüfung. Ich will den Führerschein machen, boah, super schwierig. Werde ich akzeptiert, kriege ich positiv Interview, Asyl. Ne? Und das schwant alles über mir. Gleichzeitig höre ich zu Hause immer, hier ist das Problem, hier ist das Problem. Bei einigen von unseren Leuten schon ist jemand gestorben. Und sie war nicht da, aus der Entfernung. Ganz, ganz schwierig, ganz belastend. So, wenn also ein Termin näher rückt, wenn ihr euch treffen wollt, ruft doch einfach an. Diese wunderbare Einrichtung, Handy, WhatsApp. So, denkst dran, in 2 Stunden treffen wir uns oder morgen treffen wir uns. Das ist voll in Ordnung. Weil es sind einfach viele Termine, Kalender ist nicht unbedingt immer so dabei, wie wir das machen. Und von daher erinnern, kommunizieren, sprechen. Ja, wie gehen wir nun mit diesen und anderen Unterschiedlichkeiten um? In unserer Missionstätigkeit lautet ein Prinzip: Es ist nicht falsch, es ist nur anders. Also das Verhalten des anderen ist nicht von vornherein falsch, nur anders. Das hilft zu Folgendem. Es hilft dazu, dass ich den anderen nicht so schnell verurteile, nach meinen Kriterien. Wenn ich den anderen sehe und dann macht er irgendwas, wo ich denke, wieso macht er das? Mal nicht verurteilen, einfach stehen lassen. Versuchen, so ein bisschen in seine Mokassins zu schlüpfen, zu gucken, wieso macht er das vielleicht, was könnte sein Grund sein. Lasst uns versuchen zu verstehen. Wir wollen auch nicht vorschnell versuchen, den anderen umzuerziehen. Es wäre ja naheliegend, dass wir denken, unsere Werte, erprobt, solide wie Mercedes, das muss der andere einfach lernen und dann klappt das alles. Nein, nicht unbedingt. Ich denke, dass der Weg sowieso sein wird, dass wir eine gewisse Vermischung der Kulturen haben und dass wir voneinander lernen. Wir lernen voneinander. Gott hat doch erlaubt, dass wir hier uns jetzt mehr und mehr mischen, ne? Hätte ja auch verhindern können. die Region, aus der die meisten Leute kommen, da, Syrien, Irak, Iran, Afghanistan und so weiter, ist die Region, die nennt man auch das Fenster 1040. Das geht nach Längen und Breitengraden. Und seit Jahrzehnten beten nicht nur Missionare, sondern viele Menschen beten für diesen Gürtel, beten für diese Länder, die da in diesem Bereich sind, weil das Evangelium dort ganz wenig vorgedrungen ist. Ne, Irak ist ein bisschen besser, Iran ist langsam auf dem Weg, ne, tut sich eine Menge in allem Leiden, was damit einhergeht. Aber andere Länder, Afghanistan, ne, voll schwierig. Also da ist lange Zeit gar nichts gegangen. Und dass jetzt hier viele Menschen aus Afghanistan zum Glauben kommen, ist ein Wunder, ist eine Gebetserhöhung. Ne? Genial. Und andere Länder, die auch komplett verschlossen sind. Wir haben also dafür gebetet, gebetet, gebetet. Und jetzt kommen sie plötzlich alle hierher. Ich denke, das ist ein Auftrag für die Gemeinde Jesu. Ein schreiender Auftrag. Und es ist eine Chance für unsere Gesellschaft, dass wir voneinander lernen. Gott ist auch humorvoll. Er bringt Mann und Frau zusammen. Die sind sowas von unterschiedlich. Warum? Wir lernen voneinander. Wir ergänzen uns. Wir streiten uns nicht nur und trennen uns. Wir lernen voneinander und ergänzen uns. Bei den Kulturen ist es das Gleiche. Wir haben viel zu lernen als Deutsche. Und unsere Freunde, die von anderen Ländern kommen, haben auch viel zu lernen. Und wir lernen voneinander. Ist doch genial. Und wir können uns gegenseitig unterstützen. So eine Sache, dass mein Freund in Afrika eine ganze Nacht betet, hätte ich nie hingekriegt. Muss ich auch nicht. Er betet und ich mache ihm Frühstück, ne, wenn die Nacht zu Ende ist und so. Und kriege noch eine Cola, damit er auch wach bleibt am Tag. Also wir tun irgendwie so, uns ergänzen gegenseitig in unseren Stärken, statt dass wir Anstoß nehmen an dem Anderssein der anderen. Viele der Flüchtlinge haben einen Kulturschock. Nach ungefähr 3 Monaten stellt sich das ein. Wir als Missionare haben Training gehabt vorher. Wir wussten, was uns erwartet, wenn wir nach Afrika gehen. Ja, am Anfang alles spannend, Abenteuer, Touristen. Und dann so nach 3 Monaten stellt sich die Normalität ein und du, oh, was ist denn hier los? Die Temperatur, die Fliegen und alles Mögliche. Das ist auch eine Situation vieler Flüchtlinge und das ist eine Situation vieler Helfer. Sie kriegen auch eine Art Kulturschock. Die Anzahl der Helfer ist dramatisch zurückgegangen. Bei uns in Schenefeld und ich denke mir deutschlandweit. Am Anfang waren wir mit Luftballons dabei, kommt alle, aber auf Jahre durchzuhalten, ist nochmal eine ganz andere Nummer. Und da ist es so schön, dass Jesus unser Herz erfüllt, dass er uns Kraft gibt und Stärke. Und ich möchte euch ermutigen, wo ihr die Möglichkeit habt, besucht euch doch. Lasst es nicht zu, dass jemand sagen muss, der neu gekommen ist, ich hatte noch nie einen Deutschen bei mir zu Besuch. Ja, geht mal hin oder ladet ein und lernt voneinander. Mit dieser Liebe, die Jesus uns gibt, geht aufeinander zu und ihr werdet gesegnet werden. Es ist ja so, dass die Bibel ist geschrieben in einer Heißkultursituation. Jesus war gewissermaßen als Jude in der damaligen Zeit allzumal jemand aus der Heißkultur. Und deshalb finden wir, dass er mit 12 Jüngern umherzieht. Die ganze Zeit, morgens, abends, nachts, immer mit ihnen zusammen, immer mit Menschen. Heißkultur. Wenn ihr mal unter dieser Perspektive Bibel lest, voll interessant. Und das könnt ihr ja austauschen auch mit neuen Leuten. Ich ermutige euch dazu. Ich fasse mal kurz zusammen. Jesus will, dass wir Barrieren zwischen uns überwinden und Gemeinschaft haben. Die Liebe Jesu drängt uns zum anderen. Wir können uns gegenseitig sehr bereichern. Und bitte lasst uns als Christen nicht Außenseiter werden in einem multikulturellen Umfeld. Um uns herum hat es viele Menschen aus anderen Ländern mittlerweile. Das spiegelt sich in klassischen deutschen Gemeinden leider nicht wider. Und das ist sehr tragisch. Weil Gott hat uns als Christen sprach- und liebesfähig gemacht, in besonderer Weise. Durch den Heiligen Geist. Und liebe Leute, die ihr neu seid in Deutschland, bitte habt Geduld. Geduld mit euch selbst, Geduld auch mit den Menschen um euch rum. Es ist kompliziert, zumal die Bürokratie richtig heftig. Aber es ist auch schwierig für Deutsche. Ich stelle euch noch 2 Bücher vor, Aus dem Buch habe ich also etliche Anregungen bekommen für die heutige Predigt, überall zu Hause. Dann dieses Buch von einer Missionarin in Afghanistan, im Land der blauen Burka. Sehr informativ, sehr liebevoll geschrieben über dieses Land, wo sie viele Jahre gelebt hat, aber informiert auch sehr gut über den Islam und die Natur des Islams, gerade im Umgang mit Frauen. Dann habe ich hier auf das Klavier dieses Heft gelegt, könnt ihr gerne mitnehmen. Und das ist der Rundbrief von uns, von unserer Arbeit in Schenefeld. Genau, Jesus segne euch, stärke euch. Und ich denke, ich mache mal Schluss. Ich habe keine Uhr, aber es ist wahrscheinlich schon spät.